Von allen Menschen, die Gott gehorsam waren und von denen in der Bibel berichtet wird, ist bekannt, dass sie ein intensives Gebetsleben geführt haben. Selbst Jesus als Sohn Gottes hat auf das Gebet nicht verzichtet. Im Alten Testament schreibt der Prophet Jesaja die Worte Gottes auf für den Tempel, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Jesaja 56, Vers 7. Das Haus des Herrn, der Tempel, ist nach neutestamentlichem Verständnis die Gemeinde. Ihr seid der Tempel, der Leib Christi. Nicht ein Haus aus Beton, hat man damals noch nicht. Wir haben jetzt ganz viel Beton vergossen hier. Ein Haus aus Beton, sondern ein Haus aus Menschen. Die Gemeinde soll also ein Ort des Gebetes sein für alle Völker. Die FEG Rheinbach soll ein Ort des Gebetes sein. In Römer 12, Vers 12 lesen wir: Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet. Epheser 6, Vers 18: Betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes, seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. 1. Thessalonicher 5, Vers 17: Betet ohne Unterlass. Und 1. Timotheus 2, Vers 1: Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen, bringt Bitten und Fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Und das ist nur ein Ausschnitt. Da gibt es also noch viel mehr dazu, was wir im Wort Gottes lesen. Für das, worüber ich predigen werde, setze ich natürlich drei Dinge voraus. Zum einen, es gibt einen Gott, zu dem wir beten können und der unser Gebet erhört. Zweitens, die Bibel ist der Maßstab für das Gebet zu Gott. Und drittens, das, was die Bibel über das Gebet sagt, ist relevant für dich und für mich. Das sind einige Voraussetzungen, die muss ich einfach mal so in den Raum stellen. Ohne das wäre das, was ich zu sagen habe, nicht viel wert. Und ich möchte drei Aspekte betrachten, nur drei, es gibt noch viel mehr, die ich für sehr wichtig erachte, um wieder einen Einstieg zu finden oder eine Ermutigung, eine Bekräftigung für das, was das mit dem Gebet auf sich hat. Das erste ist die Verheißung. Von den vielen, teilweise überwältigenden Verheißungen, die auf dem Gebet liegen, habe ich drei Stellen aus der Bibel herausgesucht. Nur drei. Es gibt noch viel mehr. Ich ermutige euch auch selber, darin zu forschen und verstehen zu lernen, was das Gebet für euch bedeutet. Aber diese drei Dinge finde ich erstmal sehr wichtig als Grundsatzvoraussetzung, als Verheißung für das, was auf deinem Gebet liegt, was Gott dazu sagt. In der ersten Textstelle erklärt Jesus seinen Jüngern etwas über das Gebet. Lukas Kapitel 11. Ich lese es nochmal vor, falls das ein bisschen klein ist, aber vielleicht habt ihr auch eine Bibel dabei, dann könnt ihr da auch nachschlagen. Lukas Kapitel 11, Abvers 5. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und bittet ihn: Lieber Freund, leih mir doch drei Brote. Ich habe gerade Besuch von auswärts bekommen und kann ihm nichts anbieten. Würde da der Freund im Haus wohl rufen: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht gerade aus Freundschaft aussteht und es ihm gibt, so wird er es doch wegen der Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Deshalb sage ich, betet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um einen Fisch bittet, oder ein Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Zwei Dinge, die du dafür dein Gebet daraus lernen kannst. Und das ist schon überraschend. Du darfst Gott nerven. Jesus sagt hier selber in der Stelle, der Freund, der Besuch bekommt, der ist unverschämt, mitten in der Nacht zu kommen. Und es würde ihm auch deswegen der Freund endlich ein Brot geben, damit er seine Ruhe hat. Das ist natürlich, das hinkt ein bisschen. Ich sehe hier ganz viel Humor bei Jesus dabei. Also Jesus, Gott würde unsere Gebete nicht erhören unter dem Aspekt, dann habe ich endlich meine Ruhe. Aber die entscheidende Einladung ist, komm zu Gott. Du kannst ihn nerven zu jeder Tages- und Nachtzeit. Gott hat keine Audienzzeiten, wo du anmelden musst und wo jemand mal gucken muss in einen Terminkalender, ob nächsten 16.8. noch ein Termin für dich frei ist, abends um 2:30 oder morgens um 2:30. Du kannst also jederzeit zu ihm kommen. Und das ist ja auch die Zusage. Bittet und ihr werdet bekommen. Sucht, ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Und das Zweite, was du daraus lernen kannst, Gott ist gut. Er weiß, was du brauchst. Er erfüllt dein Gebet in deinem Sinne und so, wie es für dich gut ist. Anders als wir das vielleicht von dem Flaschengeist aus dem Märchen kennen, der zwar Wünsche erfüllt, manchmal auch nur drei, aber dann jeden Wunsch mit einem gewissen Pferdefuß versieht, wo man sagt, na, so habe ich mir das eigentlich nicht gedacht. Also das passiert bei Gott nichts. Gott gibt dir das, was du brauchst und was gut für dich ist. Noch eine Textstelle. Jakobus schreibt an eine Gemeinde. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und jetzt kommt eigentlich das Entscheidende. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Diese Stelle fordert meinen Glauben für mich als Älteste besonders heraus. Zunächst scheint er ja ein bisschen wahrscheinlich etwas Grund zu finden, nur wenig Hoffnung an ein solches Gebet zu setzen. Da steht ja, das Gebet wird dem Kranken helfen. Da steht nicht, das Gebet wird den Kranken gesund machen. Da könnte ich mir jetzt als Ältester selber die Finger überkreuzen. Naja, steht zwar da, aber steht ja nirgendwo eine Verheißung. Das Entscheidende an dieser Stelle ist aber etwas ganz anderes. Das Entscheidende ist, Jakobus ermutigt ja zum Gebet füreinander, auch bei Krankheit. Und dann hat er diese ja geradezu phänomenale Erhörungsgeschichte aus dem Elia und er sagt, Elia ist ein schwacher Mensch wie wir. Da muss ich auch sagen, da schlucke ich erstmal, was war der Elia für einen Mensch Gottes und was bin ich einer? Und er wird hier als ein schwacher Mensch bezeichnet, der auch nur mal gebetet hat. Aber was hatte er für eine Gebetserhörung? Also, hier will Jakobus den Christen in dieser Gemeinde sagen, erwartet viel vom Gebet. Noch einmal, Jesus an seine Jünger, Johannes 14. Amen, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruht, werde ich eure Bitten erfüllen. Das sind nur 3 Aussagen, die ich, wenn man sie ernst betrachtet, die sind unglaublich. Was Gott hier zusagt, was Jesus zusagt, ist etwas, wo unser Glaube wirklich herausgefordert wird. Insbesondere, weil wir ja alle schon Erfahrungen gemacht haben, die anders lauten. Wir haben Gott gebetet und nicht alle unsere Gebete sind erhört worden. Also müssen auch diese Textstellen ausgelegt werden, damit wir sie nicht falsch verstehen, aber damit wir auch der Kraft des Gebetes nicht etwas berauben. Also Jesus will das ganz deutlich sagen, mir sind alle Dinge möglich und wenn ihr zu mir kommt, dann könnt ihr beten und ich werde euch erhören. Jetzt ist natürlich noch eine Aussage von Jesus. Lukas 6, Vers 28, segnet die euch verfluchen und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Ja, so ein Mist. Hier werden also die ganzen Gebetserhörungen auch auf solche Gebete übertragen, wenn ich für meine Feinde bete. Das ist ja ein Ding. Also da merken wir natürlich, dass Gott mehr für uns sein will, dass Gott mehr für dich sein will, als ein bloßer Erfüllungsgehilfe deiner Wünsche. denn er will auch Erfüllungsgehilfe der Wünsche deiner Feinde sein. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Woran kann das liegen, dass einige, dass unsere Gebetsanliegen nicht erhört werden? Also das ist auch zu vielfältig, als dass ich das jetzt in eine kurze Predigt am Sonntagmorgen packen kann. Und es gibt auch, glaube ich, keinen, der das in eine, der da die passende Antwort für hätte. Einen möglichen Grund finden wir allerdings auch bei Jakobus. Und Jakobus schreibt an die Christen: Ihr versucht es mit Kampf und Gewalt, aber ihr bekommt trotzdem nicht, was ihr wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und wenn ihr ihn bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersetzliche Genusssucht zu befriedigen. Also hier wird schon gesagt, Gebete werden auch nicht erhört, weil wir sie nicht im Sinne Gottes beten, also sondern mehr für uns. Da werden wir aber auch später noch drauf eingehen. Ich bin Wissenschaftler. Am liebsten hätte ich eine mathematische Formel für die Gebetserhörungswahrscheinlichkeit. So, Gott als Präomat. Erhörungsindex, Anzahl der Gebete pro 24 Stunden, Reich Gottes Konstante, Selbstlosigkeitsfaktor, Vergebungsbereitschaft, persönliches Schlechtigkeitsmaß, Pausenlänge zwischen den Gebetsphasen, Dauer pro Gebetseinheit und unseren unbekannten Faktor Omega. Nicht, das wäre doch schön, dann hätten wir so einen Präomaten, wo man quasi irgendwie 50 Cent einwirft, irgendwas antippt und dann bräuchten wir fast noch nicht mal mehr selber besprechen, dann könnte eine Maschine das für uns tun. Selbst wenn du Gott nicht verstehst, warum in manchen Fällen dein Gebet nicht erhört wird, halte am Gebet fest. Dir gehört mein Lob, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. So singen wir das in einem Lied. Das ist eine Grundsatzwillensentscheidung, zu der ich dich ermutigen möchte. Aber so nicht. Ja? Also das ist etwas, das ich mir wünsche, das kennt ihr sicherlich alle, auch so eine Regel. Ich hätte gerne eine Regel, ich hätte gerne irgendwo ein System, eine mathematische Berechenbarkeit, warum Gott Gebet erhört oder nicht. Also so nicht. Mama, ich brauche noch Klausurbögen. Sind meine Jeans noch schon gewaschen? Können wir mal wieder Pfannkuchen zum Mittag? Papa, mein Hinterreifen ist platt. Außerdem druckt der Drucker nicht. Fährt mich einer zum Musikunterricht? Also solche und ähnliche Aussagen kennen Eltern von ihren Kindern. Eltern helfen gern. Eltern wollen aber auch nicht ewig Dienstleister ihrer Kinder bleiben. Und Eltern sehnen sich nach einer wachsenden Beziehung zu ihren Kindern. Das ist bei Gott nicht anders. Gott will mehr sein als nur ein Hotline-Berater, zu dem man mal kommt, aber zu dem man keine persönliche Beziehung aufbaut. Gott bietet dir das Du an. Das findet ihr bei keinem gängigen Hotline-Berater, also nicht bei Amazon oder beim Gasanbieter oder so etwas, dass anschließend jemand mit dir noch aufs Bier gehen möchte. Aber bei Gott ist das anders. Gott bietet dir das Du an. Wir lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Vielleicht könnt ihr euch an die Predigt von letzter Woche erinnern, da hat uns Sascha Neudorf vor Augen geführt, wie das ist, wenn man dem Allmächtigen begegnet. Und dieser Allmächtige redet mit Mose, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das finde ich ganz großartig. Wächst da bei dir nicht auch die Sehnsucht, eine Beziehung zu Gott aufzubauen, die auf Freundschaft beruht? Und ist das überhaupt möglich, eine Freundschaft mit diesem großen, ewigen, allmächtigen, allwissenden und gerechten Gott? Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch als alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Freundschaft mit Gott ist in Jesus Christus möglich. Und damit haben wir meiner Meinung nach noch eine weitere, tiefere Möglichkeit, mit Gott eine Beziehung aufzubauen. Tiefer noch, als bei Mose das möglich war. Gegenüber Mose hat sich Gott als Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde, also eine völlig abstrakte Selbstbezeichnung genannt. Und wir können unseren Herrn und Erlöser mit Namen anreden. Jesus. Wir können sagen, du, Jesus. Jesus bietet dir diese Freundschaft an. Er knüpft sie allerdings auch an eine Bedingung und die lautet: Gehorsam. Und das ist auch nichts Neues. Gott hält sich fern von denen, die ihn missachten, aber er achtet auf die Bitten derer, die ihm gehorchen. Lesen wir im Alten Testament. Und Petrus schreibt, ihr ruft Gott im Gebet als Vater an. Ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Führt darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen könnt. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor in unserer Gebetsformel, wenngleich ich denen auch nicht sagen kann, wie groß dieser Faktor ist und welchen Einfluss er hat, aber Gehorsam spielt mit rein. Wenn du dich nach dieser Freundschaft zu Jesus sehnst, dann kannst du das jetzt tun, im Gebet, während dieser Predigt, im Anschluss an die Predigt, wenn ich nochmal beten werde, im Anschluss an den Gottesdienst, ich möchte auch nachher hier vorne stehen, wie wir das auch immer machen, um mit dir zu beten. Wenn du dich nach dieser Freundschaft sehnst, dann ist die Möglichkeit da. Diese Freundschaft unterscheidet sich, und das möchte ich auch nochmal betonen, von einer kumpelhaften Beziehung, wie wir das vielleicht kennen, aus der Schule, vom Arbeitsplatz. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das steht am Anfang des Vaterunsers und das ist der Maßstab für diese Freundschaft mit Gott. So, nun kommen wir zum dritten, vom Ich zum Wir. Gott will, dass wir als Gemeinde, als Glaubensgeschwister gemeinsam beten. Und das können wir tun. Das tun wir im Gottesdienst, in den Hauskreisen, an unseren regelmäßigen Gebetsabenden. Aber vielleicht denkst du gerade zuerst an diese Aussage von Jesus an dieser Stelle. Jesus hat doch gesagt, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ja, das ist richtig, das stimmt auch. Und es gibt aber drei Verse weiter an diesen Anschluss, das berühmte Gebet, von dem wir sagen, das hat uns der Herr Jesus selbst gelehrt, was wir auch als Vater unser bezeichnen. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und was da auffällt, ist ja Folgendes. Das mache ich jetzt mal mit der Folgenfolie deutlich. Kann man gar nicht lesen. Muss ich nochmal zurück. Jetzt ist es fast verschwunden, die Schrift nicht. Also diese Worte hier. Ja? Unser. Wir, unser, uns, unser. Ja? Das ist ein wesentlicher Bestandteil des Vaterunsers. Jesus will, dass wir als Gemeinde auch vor ihm beten. Natürlich ist das erstmal wichtig, dass ich dieses Vaterunser auch zu Vater mein mache. Ja? Dass ich dazu sagen kann, ja, das ist auch mein Gebet. Aber in diesem Gebet wird deutlich, das ist ein unser Gebet. Das ist ein Gebet, das sich für viele an viele Christen richtet. Und wir sehen auch diese Beispiele in der ersten Christen, die Apostelgeschichte. Als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten, und werden die ganzen Namen genannt. Und wird gesagt, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Paulus schreibt an die Christen in Philippi, in allen meinen Gebeten denke ich an euch alle und denke dabei meinem Gott. Jedes Gebet für euch wird mir zum Dank und ich bin voll Freude darüber. Also das Gebet ist ein Gemeinschaftsgebet und auch ein Gebet für die Geschwister. Das ist Gott ganz wichtig. Und auch auf dem gemeinsamen Gebet liegt eine Verheißung. Wir haben das schon eben zu Beginn des Gottesdienstes gehört. Matthäus 18, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Nun steht dieser Text gerade im Zusammenhang mit Schuldvergebung und Gemeindezucht. Aber hier wird eigentlich auf ein höheres Prinzip Bezug genommen. Wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen von meinem Vater in dem Himmel, der in dem Himmel ist, gegeben. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Eine Verheißung auf unser gemeinschaftliches Gebet. Ich bin mir sicher, ein Amen zum Gebet eines anderen Christen, ein Amen, das von Herzen kommt, reicht hier völlig aus, um dieses Übereinkommen, diese Übereinstimmung zu erzielen. Da müssen nicht beide in gleicher Länge das Identische noch einmal beten. Und das ist vielleicht auch eine Ermutigung für den einen oder anderen, auch mal zum Gebetsabend zu kommen, der sagt, ich kann doch sowieso nicht laut beten. Es reicht manchmal nur, wenn du sagst, ja, das ist ein gutes Gebet, dazu sage ich Amen. Und dazu nehme ich komme dahin, weil ich diese Verheißung Gottes in Anspruch nehmen möchte, die er auf das gemeinsame Gebet gelegt hat. Als ich in der Schule, so in der 8., 9. Klasse war, hatte ich einen ziemlichen Leistungshänger. Die 7. Klasse hatte ich ohne großen Aufwand mit einem Schnitt von etwa 1,8 beendet und dann machte sich der Gedanke bei mir breit, man lernt nicht für die Schule, das tun die Streber oder die, die es nötig haben. Und ich wollte zu keiner dieser Gruppe gehören. Am Ende der 9. Klasse merkte ich, dass das ziemlich dumm war, weil die Noten dann eben nicht mehr so gut waren. Und als junger Christ hatte ich eine vergleichbare Einstellung zum gemeinsamen Gebet. Das ist was für die Streber oder die, die es nötig haben. Genauso dumm. Vor allem, wenn ich bedenke, wie viel Verheißung Gott darauf gelegt hat. Und weil uns das als Gemeinde wichtig ist, gemeinsam zu beten, und weil wir an diesen Verheißungen festmachen wollen, beten wir in Hauskreisen, in Jugendstunden, in unseren Gebetsstunden und im Gottesdienst. Und wir beten auch nach jedem Gottesdienst hier vorne. Wir bieten das an. Wenn Gott heute diese Sehnsucht nach Gebet und nach dieser Du-Beziehung zu ihm geweckt hat, dann hast du die Möglichkeit, diese Freundschaft mit Gott zu beginnen oder zu vertiefen. Und nicht nur heute, sondern an jedem Tag, jede Stunde deines Lebens. Amen. Ich möchte noch beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, unser Erlöser, du bist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen und hast unsere Schuld auf dich genommen, damit wir überhaupt die Freiheit haben können zu sagen, du, Herr Jesus, bist unser Gott, unser Heiland, unser Erlöser. Und wir können eine Beziehung zu dir aufbauen, die auf Freundschaft beruht. Das ist unglaublich, dass du uns das anbietest. Das wollen wir gern und dankbar in Anspruch nehmen. Und wir wollen lernen, dir zu gehorchen, dir gehorsam zu sein, was du als Grundlage für diese Freundschaft gesehen hast. Danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass du uns kennst, unsere Sorgen, unsere Ängste, unsere Nöte, dass wir mit allem zu dir kommen können. Amen.